Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß!
Wir haben in den letzten 7 Jahren über 20 Mehrfamilienhäuser gekauft und dabei 7 Fehler für euch zusammengestellt, die wir gemacht haben. In diesem Video sprechen wir genau darüber und was ihr daraus lernen könnt.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir gehen jetzt Punkt für Punkt alle 7 Fehler durch. Dabei ist vor allem Punkt 5 aus unserer Sicht besonders wichtig und gravierend. Aber fangen wir mit Punkt 1 an. Zu schnelles Wachstum. Wir wollten am Anfang hoch hinaus, als wir entschieden haben, dass wir gemeinsam All-In gehen wollen und als Vollzeit-Investoren durchstarten wollen, wollten wir schnell wachsen und rückblickend zu schnell. Wir haben mehr eingekauft in den ersten 2 Jahren, als unsere Verwaltungsstrukturen und unsere Entwicklungsstrukturen hergegeben haben und natürlich unsere Erfahrung, die hinkt da auch hinterher. Das haben wir dann in den 2 bis 3 Jahren danach gemerkt. Eine Immobilie ist sehr schnell gekauft, zum Notar zu gehen, geht sehr schnell, die dann aber voll zu entwickeln und in die Verwaltung zu bringen, in saubere Strukturen, wo man nicht ständig sein eigener Verwalter ist, kostet sehr viel Zeit. Wir hatten ja auch vor allem diesen Ansatz, das war ja unsere Strategie, dass wir Häuser kaufen, die underrent sind, die unterentwickelt sind, die wir dadurch günstig auf den Quadratmeter gekauft haben. Unter Markt, klar, also diese Strategie macht ja Sinn. Aber dann muss man sich die Zeit geben und die Immobilien dann auch sauber durchentwickeln.
Und damit einher geht auch Punkt 2, zu viele Projekte auf einmal. Wir haben eben, weil wir hoch hinaus wollten in kurzer Zeit, viele Projekte auf einmal gekauft und sind dabei zu sehr in die Tiefe gegangen und auch in die Breite. Also wir haben schon in einer Asset-Klasse, zum Beispiel im Bestand, ne, was bei uns ja der Fokus war und ist, nach wie vor sehr viele Projekte gekauft mit eben viel Entwicklungsaufwand, haben auch in der Breite zu viele andere Asset-Klassen mit dazu genommen. Ne, wir haben angefangen, dann neben Fix und Flip noch Aufteiler zu machen, Grundstücksentwicklung, Sondervermietungsmodelle, das Maklerlabel aufgebaut für die eigenen Verkäufe.
Also den Buy and Hold, ne? Fix und Flip war ja schon das erste Side-Project.
Ja, genau. Das waren so einmal viele Side-Projects. Ja, ja. Und das heißt, wir haben zu viele Projekte auf einmal gemacht, in der Tiefe und in der Breite. Das ist, ne, gut gegangen, wir sind ja auch sehr zufrieden insgesamt. Wir hätten es aber trotzdem anders gemacht, retrospektiv.
Wir durften sehr viel lernen in den letzten Jahren, ja, exakt. Klar. Aber effizienter ist es, wenn man sich erstmal hart auf eine Asset-Klasse fokussiert und dann auch die Objekte erstmal fokussiert durchentwickelt. Und sobald 1 oder 2 maximal durchentwickelt sind, die nächsten anfangen. So, wenn wir es jetzt rückblickend machen.
Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir ja trotzdem sehr gut eingekauft haben, ja, im Bestand, ja, weil auch in einer sehr guten Phase mit niedrigen Zinsen. Das heißt, dahingehend haben wir schon das sehr richtig gemacht. Aber ich glaube, was wir machen würden, retrospektiv, wir würden uns darauf fokussieren. Also ja. Bestand vor allem. Ja. Und nicht noch in die anderen Assetklassen parallel gehen.
Mit zu viel auf einmal geht auch Punkt 3 einher. Wir haben zu viel Standorte gestreut. Klar spricht nichts gegen eine gesunde Diversifizierung. Und man sollte, kennt den Spruch, nicht alle Eier in einen Korb legen, alles gut. Aber man muss es nicht gleichzeitig die Eier verteilen. Wir hätten auch ruhig erstmal einen Standort durchentwickeln können, zum Beispiel Brandenburg, also das Berliner Umland. Wir haben aber gleichzeitig auch schon NRW, teilweise in Thüringen gekauft, Entwicklungsprojekte auch in Bayern, in Augsburg. Das war alles zu zeitgleich. Das bringt aber viel Schmerzen mit sich, weil du hast ja dann irgendwann in Brandenburg, nach 1, 2 Jahren, hatten wir dort unsere Strukturen aufgebaut. Wir hatten unsere Allround-Handwerker, wir hatten Elektriker, wir hatten Sanitärfirmen, wir hatten Verwaltung, aber für einen Standort. Und dann gehst du an den nächsten über, also zum Beispiel, wir sind ja sehr schnell nach NRW auch gegangen, und da fängst du wieder bei Null an. Den Schmerz haben wir dann sehr schnell zu spüren bekommen, dass man sich immer wieder neu einarbeiten muss. Und auch schon bei der Akquise merkst du das ja auch schon. Man ist viel schneller und viel besser in der Akquise, wenn man einen Standort sich tief fokussiert eingegraben hat. Wenn man wieder neu von vorne anfängt, erstmal ohne tiefen Expertenwissen zum Standort anfängt zu akquirieren, ist man langsamer und man macht weniger gute Deals.
Genau, also ich würde auch sagen, wir haben die Standorte gut gestreut, aber zu schnell, ne, in der Summe. Ja. Das heißt, wir hätten es einfach langsamer angehen lassen, retrospektiv, und mehr Standorte schon reingenommen, aber einfach uns mehr Zeit dafür gelassen.
Ja, und dann aber auch wieder nicht gleichzeitig. Ne? Mhm. Also wenn man dann diversifiziert, dann lieber erstmal den einen Standort zumachen, in Anführungsstrichen, und dann den neuen aufmachen und dann aber auch nur auf diesen einen neuen zu fokussieren. Ja. So, wenn wir es jetzt rückblickend machen.
Kommen wir zum nächsten Punkt, Kauf in unbekannten Lagen. Wir haben eben die Standorte diversifiziert, eben ziemlich schnell, und haben dabei an anderen Standorten auch über und von anderen Investoren gekauft. Das heißt, wir haben uns auf die Expertise verlassen, auch von anderen Investoren, und schon gute Deals gekauft, haben dann aber im Laufe der Entwicklung verstanden, dass das ganz andere Zielgruppen da am Markt sind und eine ganz andere Vermietungsstruktur. Also als Beispiel, wir haben ja in Brandenburg eine für uns sehr angenehme Vermietung. Wir kaufen also Häuser, stecken Sanierungsaufwand rein, entwickeln die Häuser und können ganz normal am Markt vermieten. Ne? Bekommen also Mieter, arbeitstätige Mieter können hohe Marktmieten erzielen. Ja. In Nordrhein-Westfalen haben wir teilweise Häuser im Portfolio und Wohnungen, wo das ganz anders funktioniert. Da haben wir nämlich zum Beispiel Jobcenter-Mieter, die natürlich auch sehr gute Mieter sind und sein können, aber ganz anders funktionieren, ne? Von der Zielgruppe, vom Sanierungsstandard, von der Verwaltungsstruktur.
Das sind halt ganz andere Mikrolagen, die wir in NRW vorgefunden haben, zu denen wir eben damals kein Expertenwissen hatten, weil wir die Lagen halt nur aus der Entfernung kannten. Und auch nicht nur Mikrolage bezogen jetzt auf den Stadtteil oder den Straßenzug, sondern schon allein auch das Mikroklima in den einzelnen Wohnanlagen ist teilweise, ich will keine Anlage nennen, aber du weißt genau, über welche ich spreche, ist teilweise sehr besonders und herausfordernd. Und das war uns dann vorher nicht bekannt, weil wir eben die Standorte nicht so aus der Tiefe kannten, wie hier in Brandenburg.
Zumindest haben wir das auch unterschätzt, ne? Also ich glaube, teilweise war uns das schon bekannt, aber wir haben das dann einfach unterschätzt ein bisschen. Also im Laufe dann der Vermietung gemerkt, okay, eigentlich lohnt es sich nicht, da 10.000 Euro in die Wohnung zu investieren, sondern eher 5.000 Euro, weil du halt die Miete nicht überschritten bekommst. Ja. Und das Gleiche bei den Häusern. Das heißt, wir gehen ja jedes Jahr mit Augenmaß Haus für Haus durch und überlegen uns die nächsten Entwicklungsschritte. Wo wollen wir welches Gewerk jetzt entwickeln, investieren? Und das verhält sich in Nordrhein-Westfalen einfach anders. Das heißt, wir investieren konkret in manche Gewerke später oder weniger oder gar nicht in Nordrhein-Westfalen, weil die Mieten es aber nicht hergeben.
Ja, kommen wir zum Punkt 5. Wie gesagt, aus unserer Sicht der wichtigste oder der gravierendste Punkt, den wir so unterschätzt haben, nämlich die Sanierungskosten. Wir haben ja bewusst die Strategie gewählt, Häuser, die Entwicklungspotenzial noch haben, anzukaufen, weil wir so eben die günstigeren Kaufpreise erzielen. Die waren zum einen unterentwickelt im Hinblick auf die Mieten. Ja, die Verkäufer hat sich oft gar nicht gekümmert um die Mietentwicklung. Gleichzeitig hat der Verkäufer, von denen wir gekauft haben, sich oft aber auch nicht um die Baulichkeit, den baulichen Zustand, nicht nur der Wohnungen, sondern auch der Häuser nicht gekümmert. Im Ankauf, wie gesagt, ist das eine schöne Strategie, weil sie ermöglicht, dass man deutlich unter Marktwert einkaufen kann. Aber es bringt natürlich eben den Entwicklungsbedarf mit sich und auch teilweise auch damals am Anfang mangels Erfahrung im Bereich von Sanierung von Mehrfamilienhäusern haben wir unterschätzt, wie kostspielig so eine Mehrfamilienhaussanierung sein kann. Teilweise aber nicht nur Mehrfamilienhaussanierung, auch einzelne Wohnungsrenovierungen waren wir teilweise, wenn wir sie komplett sanieren mussten, überrascht, wie viel Geld da reinfließen kann. Also ganz grob über den Daumen, Martin, so als Richtwerte haben wir so 3 Stufen. 300 Euro pro Quadratmeter, 500 Euro und 800 Euro. 300 Euro ist so die Renovierungsvariante. Da müssen wir Wände decken, spachteln, malern, vielleicht neue Türen einbauen, Böden verlegen, einfach die Wohnung wieder frisch machen. Die 500 Euro Variante ist, da kommt vielleicht schon die Elektrik dazu, die wir komplett neu machen müssen. Und die 800 Euro Variante ist, Sanitäranlagen sind auch noch dazu. Das Bad muss neu errichtet werden, also quasi All-In-Variante. Ja, und das war uns vorher nicht bekannt, dass das so bis zu 800 Euro pro Quadratmeter auf eine Wohnung entfallen kann, wenn man sie, wie gesagt, von A bis Z komplett saniert. Also da hatten wir andere Zahlen im Kopf.
Und dazu kam ja auch die Inflation, ne, der Kosten. Also die Baukosten sind auch massiv explodiert.
Das kam dazu, das konnten wir natürlich nicht vorhersehen, aber es war wirklich ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Also kalkuliert bitte immer konservativ, wenn ihr eine sanierungsbedürftige Wohnung und vor allem sanierungsbedürftige Häuser kauft.
Und verlasst euch, würde ich auch sagen, vor allem nicht auf eine Meinung. Ne, weil ich denke zum Beispiel an das Gewerk Balkone, wenn wir jetzt Balkone anbauen. Da fragst du vielleicht 2, 3 Investoren, oder googelst vielleicht sogar nur und bekommst dann eine Zahl, sagen wir mal zum Beispiel 8.000 Euro pro Balkon.
Ja.
Und das ist natürlich viel zu wenig, weil vielleicht kosten selbst die Balkone 8.000 Euro. Wenn du aber Statik,
das ist
Fundament und alles drumherum mitbedenkst, kann das 12.000, 15.000 Euro werden.
Ja, das ist ein super Zahlenwäsche. Lass mich da mal ganz kurz in Zahlen gehen, weil das war wirklich ein großer Schocker für uns vor 2 Jahren.
Genau.
Genau das. Wir haben ja für 2 Häuser in Eberswalde uns entschieden, dass wir 14 Balkone anbauen in insgesamt 4 Türmen. Mhm. Also so klassische Ständerwerkbalkone. Das ist wirklich eine super Aufwertung, würden wir auch immer wieder neu machen und immer wieder empfehlen. Das war also nicht das Problem. Wir waren ja dann in der Akquise von Balkonfirmen, haben 5 bis 6 angefragt, weil es ein großes Gewerk ist. Und die besten 2, die oszillierten so um 105.000 Bruttopreis für nur die Balkonanlage. 105, für 14 Balkone. So, und wir haben uns ja neulich die CapEx dazu, unsere Notizen, unsere Gesamtdokumentation aller Kosten, die rundherum um diese Balkonanlage entstanden sind, angeschaut. Und da standen über 205.000 dann am Ende. Das heißt also, zusätzlich zu den reinen Balkonkosten kamen noch 100.000 sonstige Kosten dazu. Na, das, was du erwähnt hast, alles Mögliche. Planungskosten, Genehmigungskosten, Statik war noch nicht mit drin. Fundamente waren halt auch noch nicht drin in den Balkonkosten, muss man dazu sagen. Vergrößerung natürlich von Fenstern, ist klar. Einbau, Malerarbeiten, die damit einhergehen. Also alles Mögliche. Ein Sammelsurium an Maßnahmen. Auch das ist ein Learning gewesen. Nicht nur auf die 105 gucken, sondern die 205 berücksichtigen.
Ja, die Rattenschwanzkosten beachten.
Genau. Ne?
Als konkretes weiteres Beispiel, was ihr auch beachten solltet, sind zum Beispiel Stränge.
Ja.
Wenn man eine Strangsanierung macht, also zum Beispiel Wasserabwasserleitung, ne, erneuert, dann ja, hat man die eigentlichen Arbeiten an den Strängen.
Ja.
Man muss aber zum Beispiel auch die Rattenschwanzkosten bedenken für die Badsanierung oder zumindest für die Reparaturarbeiten im Bad.
Stimmt.
Das Bad wird ja aufgerupft und die Sanitärfirma macht ein Angebot für die Arbeiten meistens nur an dem Strang.
Richtig.
Und da muss aber das Bad wieder hergestellt werden.
Ja.
Und das, ne, wenn man zwei Wohnungen hat, okay, da sind jetzt keine großen Kostenabweichungen. Wenn man aber da 12, 15 Wohnungen an einem Strang hat, dann kann das schon zu enormen Kostenerhöhungen kommen.
Und das zusätzlich zu der ganzen Logistik und Organisation, die man dazu noch hat, weil man muss ja mit den Mietern das alles abstimmen.
Stimmt auch das, ja, genau. Also sozusagen auch entweder unternehmerischer Stundenlohn oder Mitarbeiter, ne, die das auch mitmachen müssen.
Ja, exakt.
Ein kurzer Break für alle B2B-Partner. Hier ist nochmal Lara. Auf dem Immocation Festival triffst du als Dienstleister oder Unternehmer aus der Immobilienbranche nicht einfach irgendwen. Du triffst über 5000 Immobilieninvestoren, die Kapital haben und vor allem aktiv in der Umsetzung sind. Unser Tipp für dich: Buch dir nicht nur einen Ausstellerstand, sondern sicher dir jetzt noch einen, direkt einen der wenigen exklusiven 80-minütigen Experten-Deep-Dives dazu. So zeigst du deine Expertise live vor deiner perfekten Zielgruppe und alle Infos dazu findest du auf immocation.de/Aussteller. Sicher dir jetzt einen der letzten Standplätze oder eben auch noch Deep-Dives dazu und freu dich dann am Netzwerken und an neuen Connections und neuen Kunden. Wir sehen uns in Leipzig.
Kommen wir zu Punkt 6, zu wenig Fläche unter einem Dach. Wir haben ja diverse Mehrfamilienhäuser gekauft. Das kleinste hat dabei 2 Wohneinheiten mit
60 Quadratmetern Wohnfläche.
60 Quadratmetern Wohnfläche.
Das kleinste Mehrfamilienhaus Deutschlands.
Ja, genau. Das größte mit 40 Wohnungen über 2100 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Und jetzt haben wir 2 Sachen daraus gelernt. Also einmal sind die Sanierungskosten pro Quadratmeter deutlich höher, je weniger Wohnfläche unter einem Dach eingekauft wird. Das heißt, ihr müsst eine Heizungsanlage machen, ob ihr das für 2 Wohnungen macht oder 40, ja, die ist höher dimensioniert, größer dimensioniert, aber auf den Quadratmeter Wohnfläche bezogen wird das günstiger.
Ja.
Und das zieht sich durch bei allen Gewerken. Und / aber, der Zeitaufwand für die Entwicklung ist nochmal deutlich höher. Das heißt, als Beispiel, wir haben ja 2 Häuser entwickelt, also unter anderem ich das 40-Parteien-Haus, du ein 4-Parteien-Haus.
Richtig, ja.
Federführend. Und wir haben wahrscheinlich ähnlich viel Zeitaufwand dafür gebraucht.
Ja.
Du eben für 4 Parteien,
ja.
Ich für 40 Wohnungen.
Klar, das macht aber auch Sinn, weil wir haben ja in beiden Häusern die gleichen Gewerke angefasst.
Ja.
Nur weil jetzt die Dachsanierung in dem 4-Parteien-Haus, okay, Dach haben wir gerade nicht gemacht, sagen wir Fassadendämmung, wir haben energetisch saniert, nur weil die energetische Sanierung vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel des Preises von dem großen Haus betrifft, heißt es ja nicht, dass man da nur ein Viertel der Zeit reinstecken muss. Man muss auch bei dem kleinen Haus, will man das ja ordentlich umsetzen, ordentlich planen, ordentlich überwachen. Das heißt, da fließt exakt die gleiche Zeit rein. Und das macht es besonders schmerzhaft, wenn ihr euren eigenen, nennen wir ihn mal Unternehmerlohn, berücksichtigt in der Entwicklungsarbeit.
Genau, das heißt, daraus abgeleitet würden wir retrospektiv die kleinen Häuser so nicht mehr einkaufen wahrscheinlich. Ne? Wir hätten uns von vornherein mehr auf größere Häuser
fokussiert. Nein, ganz sicher nicht so kleine.
Ja. Genau, das heißt, und das, daraus abgeleitet, das empfehlen wir auch unseren Teilnehmern immer. Ne?
Ja.
Also, wenn ihr Mehrfamilienhäuser kaufen wollt, dann tut das gerne, aber nicht zu schnell. Also wartet lieber und sammelt Erfahrung. Ne? Baut euer Netzwerk auf, kauft erstmal Wohnungen, um eben besser zu werden im Einkauf, in der Entwicklung, in der Schätzung, im Netzwerk. Und kauft dann erst ein Mehrfamilienhaus und am besten nicht mit 60 Quadratmetern, sondern wir sagen immer so, am besten mit mindestens 300 bis 400 Quadratmetern Wohnfläche.
Ja, lieber 400 aufwärts ist eine gute
lieber
Zahl.
Lieber 400 aufwärts.
Genau. Und übrigens als Ergänzung, das gilt auch bei den Wohnungen. Es macht doch viel mehr Sinn, die Wohnung nicht in dem 3-Parteien-, sondern in dem 30-Parteien-Haus zu kaufen, weil die Gemeinschaftskosten, die auf die WEG zukommen, zahlt ihr ja anteilig auch da wieder mit. Da habt ihr zwar jetzt nicht den Schmerz mit dem Zeitaufwand für die Mehrfamilienhaussanierung, aber in aller Regel sind auch große Anlagen deutlich effizienter, kosteneffizienter instand zu halten und sie werden in der Regel auch deutlich effizienter verwaltet. Diesen Pain gerade mit dem Zeiteinsatz hat ja sonst eure Verwaltung. Und Dreiparteienhäuser werden dementsprechend eben nicht so gut verwaltet wie eine 30-Parteien-Anlage. Also auch beim Kauf von Wohnungen solltet ihr die Economies of Scale beachten.
Was ein massiver Vorteil sein kann im Einkauf, ne? Denn sehr viele Kaufinteressenten, gerade Anfänger bei den ersten Wohnungen, schrecken zurück von großen Anlagen, weil sie einfach vielleicht nicht hübsch aussehen und sie das nicht überblicken können. Und sie schrecken davor zurück, wenn sie sich nicht vorstellen könnten, selber drin zu wohnen.
Ja,
also
stimmt.
Und das kann euer Vorteil sein. Also schreckt nicht per se zurück vor zu großen Anlagen und vor Immobilien, wo ihr nicht selber drin wohnen wollen würdet.
Ja. Der Klassiker ist ja die Hochhausplatte.
Also, ja, genau, daran hab ich gedacht.
Da will man vielleicht selbst nicht unbedingt wohnen. Aber rein jetzt auf die Kosteneffizienz in der Verwaltung und in Instandhaltung bezogen, ist das Haus optimal. Ja, zu guter Letzt kommen wir zu Punkt 7. Zu frühes Delegieren an Leute ohne hinreichende Expertise. Ihr kennt den Spruch mit Sicherheit, wenn man skalieren will, muss man am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Das war uns von Anfang auch bewusst und wir waren von Anfang an auch darauf bedacht, dass wir möglichst viel Arbeit an Leute abgeben, damit wir die Zeit, die Ressourcen für uns frei haben, um uns auf die Unternehmensentwicklung, also vor allem den weiteren Zukauf von Immobilien fokussieren zu können. Das ist vom Ansatz her auch nicht verkehrt. Rückblickend. Aber was wir teilweise leider gemacht haben, das war der Fehler, an Leute delegiert, die Expertise für den Bereich noch nicht hinreichend hatten. Also zwei Bereiche fallen uns da besonders ein. Einmal ist Bestandsaufbau weniger, aber in der Projektentwicklung haben wir die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern, also die Sanierungsentwicklung, teilweise an Leute abgegeben, die noch keinen echten Track Record im Bereich Projektmanagement hatten. Ja, das waren gute Leute, die waren ambitioniert, die waren hungrig, die wollten lernen, waren auch belastbar und war noch dabei, aber natürlich haben die dann quasi an unseren gemeinsamen Häusern die Erfahrung erst richtig gesammelt, die man im Optimalfall schon vorher hätte. Das hat dann zu Verzögerungen geführt, also der Bauablauf war weniger geschmeidig, es hat länger gedauert, ist dadurch teurer geworden und hat dadurch Ineffizienzen herbeigeführt. Ein anderes Beispiel kannst du ja auch nochmal kurz erwähnen, Verwaltungsstrukturen, die haben wir ja irgendwann internalisiert und da hat sich auch ein ähnliches Bild gezeichnet.
Genau, wir haben ja verschiedene Strukturen ausprobiert, wir haben Mitarbeiterwechsel gehabt, ne? Wir haben mit festen Mitarbeitern gearbeitet, dann wieder mit freien Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und dann wieder mit festen. Mhm. Und wir haben da auch auf jeden Fall zu früh delegiert an unerfahrene Leute, würde ich sagen, ne? Mit zu wenig Erfahrung zumindest.
Zu wenig,
also wir waren dann zu schnell vielleicht raus aus den wichtigen Prozessen und haben uns dann zu sehr verlassen auf eigentlich natürlich auch da wieder, ne? Sehr gute Leute, die aber vielleicht zu unerfahren waren in den Prozessen, die wir ihnen übergeben haben.
Ja, ja.
Das heißt, das war retrospektiv mein Fehler. Also länger drinbleiben im Prozess, das hätten wir anders gemacht. Den Prozess besser von vornherein strukturieren, einen Prozess wirklich aufsetzen, einen Namen verdient. Und das, was wir jetzt auch gemacht haben, nur Leute suchen, dann Leute delegieren mit Vorerfahrung.
Am besten, ja, genau. Genau, also nur mal ein Beispiel noch zu zitieren, wo es uns besonders geschmerzt hat, ist zum Beispiel das Thema Mietbuchhaltung. Mhm. Das haben wir auch an jemanden übergeben, der jetzt nicht im Kern Mietbuchhaltung macht. Und das ist wirklich ein Skill, der nicht zu unterschätzen ist. Weil Mietbuchhaltung ist ja nicht nur aufs Konto gucken und in Excel befüttern mit Zahlen, ob die richtige Miete eingegangen ist oder nicht. Also im Optimalfall sowieso ein etwas besseres Programm als Excel dafür. Excel ist natürlich sehr gut geeignet für die ersten 10 bis 20 Wohnungen, aber irgendwann braucht man eine Software, ein Tool dafür. Aber es endet ja nicht da. Man muss ja dann noch weiter dranbleiben an den Mieten. Schauen, warum kommt die Miete nicht. Man muss Abmahnung verschicken und oder vielleicht mit Jobcentern darüber sprechen, dass die Miete für den hilfebedürftigen Mieter auch wirklich kommt. Da muss man wirklich hinterher sein teilweise. Und ja, das ist, wenn jemand diese Vorerfahrung nicht hat, diese Schulung nicht hinter sich hat, ist das halt nicht so gut und effizient umgesetzt worden.
Wir sind der Meinung, dass man aus Fehlern am besten lernt. Und deswegen sind wir auch sehr transparent mit euch und wollen euch nicht nur Erfolgsstories liefern. Und in diesem Video haben wir ganz transparent über unsere Fehler gesprochen. Lasst uns in den Austausch treten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Fehler habt ihr gemacht? Was habt ihr daraus gelernt? Das würde uns enorm interessieren und Mehrwert bieten für die ganze Community. Also, schreibt uns in die Kommentare.